Schön, euch zu sehen, schön da zu sein. Wow, danke Jesus. Vater, ich danke dir so jetzt schon für die wunderbare Zeit, was wir gehabt haben. Ich danke dir so für deine Gegenwart, dass du in unserer Mitte bist. Ich preise dich, erhebe dich. Dir gebührt all unser Lob, all unsere Dankbarkeit, all unsere Aufmerksamkeit. Widmen wir dir nun. Ich danke dir so, Heiliger Geist, dass du dein Wort heute bestätigst, dass du durch die Torheit der Predigt deine Herrlichkeit und Kraft zeigst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich darf euch heute begrüßen an diesem Reformationstag, 31. Oktober. Das ist immer markiert in meinem Kalender. Es gibt zwar so komische Leute, die sagen, das ist irgendein Kürbisfest, aber ich verstehe die Leute nicht. Heute ist Reformationstag, weil am 31. Oktober 1517 hat Martin Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg geschlagen und er hat damit eine radikale Reformation ausgelöst und er hat erkannt, dass Vergebung der Sünden nicht durch Geld zu bezahlen ist, durch Ablassbriefe, sondern rein aus der Gnade von Jesus Christus und es ist allemal wert zu feiern. Und so freue ich mich heute ganz besonders hier zu sein. Und es ist genau 4 Jahre her, als wir diese Aktion in Kufstein gehabt haben, wo wir die 500, war das Jubiläum, 500 Jahre Reformation. Und wir haben da eine große Aktion gehabt in der Gemeinde. Es ist jetzt schon wieder 4 Jahre her, die Zeit vergeht. Auch möchte ich zu Beginn euch fragen, ihr werdet ja das Privileg, heute das zweite Mal in der Reihe zu predigen. Wie geht es euch mit euren Sorgen? Geht es euch gut? Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Yes, ein Begeisterter von letzter Woche. Und ja, würde mich wirklich freuen. Ich bin auch tagtäglich beim Anwenden von dem, was Gottes Wort sagt. Aber jetzt zu heute. Ich habe heute echt ein spannendes Thema mitgebracht. Ein Thema nicht für schwache Nerven. Eine Predigt, was man eigentlich nicht halten möchte. Aber der Heilige Geist, der hat mich wirklich da überredet und ich gehe mit euch heute auf diese Reise und ihr müsst mit mir mitgehen, weil da ist wirklich ein Schatz begraben in einem Thema, was man vielleicht nicht gerne angeht. Und es ist ein Abenteuer, es ist nicht eine Safari, sondern es ist wirklich hinein in den Dschungel, okay? Und da kann es schon mal schmerzhaft sein, da kann es dunkel sein, aber ich bin davon überzeugt, dass Gott heute was vorbereitet hat. Und dass es so ein treffendes und relevantes Thema ist für die heutige Zeit. Weil ich möchte anfangen, dass unser Wunsch ist, als Christen, als Leute, die was Jesus angenommen haben, als Herrn und Erlöser, die was erkannt haben, wie herrlich und wie wunderbar Jesus ist und was er gemacht hat am Kreuz von Golgatha, es ist nun unser Wunsch, ja auch unsere Pflicht, dass Jesus unser Vorbild ist und wir so leben möchten wie er. Und das lesen wir im ersten Johannesbrief, eigentlich eine ganz für uns eine natürliche Überlegung für Leute, die was Christen sind, aber oft ist uns diese Tiefe nicht bewusst. Und es steht in 1. Johannes 2,6. Und da steht, wer sagt, dass er in ihm bleibe, also halt, das heißt in Jesus bleibt, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, ist auch schuldig, selbst auch so zu wandeln, so zu leben, wie er gelebt hat. Und es ist unsere Sehnsucht, so zu leben wie Jesus, weil er hat das schönste Leben gehabt, er hat das herrlichste Leben gehabt, er hat das Leben in Vollkommenheit gehabt, er hat ein Leben gehabt ohne Sünde, ein Leben in Kraft, er hat gewusst, dass er der Sohn Gottes ist, er war sich nie unsicher, hat nie Angst gehabt, ein Leben, das was übernatürlich war. Und heute möchte ich über einen Bereich von dem Leben von Jesus reden. Und zwar, das war der Bereich, dass Jesus bereit war zu leiden. Seine Leidensbereitschaft. Die Bereitschaft, Leiden auf sich zu nehmen. Und der Titel von meiner Predigt, weil man dachte, okay, wann das heißt, Leidensbereitschaft, das möchte sie vermutlich nie wieder ein Mensch anhören. Und darum habe ich gesagt, der Weg zur Herrlichkeit, okay? Der Weg zur Herrlichkeit und ihr werdet nur herausfinden, warum das der Weg zur Herrlichkeit ist, okay? Ich möchte heute über Leiden reden. Und Leiden ist ein absolut unangenehmes Thema und man möchte Leiden mit aller Kraft und mit aller Ausdauer aus dem Weg gehen, weil wir auch einfach Leid geplagt sind. Es ist so viel Leid in dieser Welt und nun möchten wir nicht noch mehr Leid auf uns nehmen. Aber ich möchte gleich von Anfang an klarstellen, was ich heute über Leiden rede, beziehe ich einzig und allein auf die Leiden aufgrund von der Nachfolge von Jesus. Wenn ich heute das Wort Leiden verwende, verwende ich es nicht in dem Sinne Leiden von Krankheit, Leiden von Sünde, Leiden von einer Not, weil für all die Sünde ist Jesus am Kreuz gestorben, dass nie wieder jemand leiden muss unter dem Joch der Sünde. Für all unsere Krankheiten, heißt es im Wort Gottes, ist in seinen Striemen uns Heilung geworden, dass wir nun Heilung und Erlösung auch in unserer Krankheit durch Jesus erfahren. Auch für all unsere Not heißt es, dass Jesus unserer Not begegnet, wo wir Leid erfahren. Aber es gibt einen besonderen Teil von Leiden, den was wir im Neuen Testament so oft finden, dass wir es nicht erlauben können, es zu ignorieren. Und dieselbe habe ich so lange ignoriert. Wenn ich im Neuen Testament was gelesen habe, ihr werdet jetzt leiden oder da gibt es Leid, okay, schnell drüber. Aber es ist ein zu großes Thema, um es zu ignorieren. Und darin ist aber so eine kraftvolle Offenbarung darin eingepackt, was uns einfach fehlt als Christen. Wir haben es ein bisschen verloren, was die ersten Jünger, die Apostel gehabt haben. Die Bereitschaft, leiden für Jesus. Und das griechische Wort, was wir im Neuen Testament immer wieder finden für Leiden, Pathema, hat die Bedeutung oder kommt von dem Wort Pascha. Was interessant ist, was eigentlich das Ursprungwort ist für passiv oder erdulden. Das heißt schon, wie ich davor gesagt habe, wir kennen das Wort Leiden nur in dem Kontext von einer Krankheit leiden oder an einer Not leiden. Aber wenn die Bibel das Wort Leiden verwendet, ist darin verbockt dieses Wort passiv. Etwas sich erdulden zu lassen, etwas zu ertragen. Eine Bedeutung ist auch von passiv sein, kein freies Handeln. Und das Interessante, dass im Griechischen als auch im Deutschen ist das Wort Leiden auch in dem Wort Leidenschaft verpackt. Und oft fragen wir uns ja, warum wir möchten oft leidenschaftlich für Jesus leben oder Leidenschaft in unserem Leben haben. Aber damit wir Leidenschaft erleben, müssen wir eine Offenbarung haben, wie wir mit Leiden umgehen und welcher Schatz in Leiden verborgen ist. Wenn wir nicht bereit sind, für Jesus zu leiden, wird sich auch keine Leidenschaft für Gott, für Jesus entwickeln. Weil Leidenschaft zeichnet sich dadurch aus, dass du etwas erduldest für die eine Sache. Und man kennt so viele, die was Leidenschaft für alles Mögliche sind. Für Sport und für Hobbys. Wo sie alles Mögliche erdulden und verzichten. Weil das zeichnet die Leidenschaft aus. Und im Englischen ist das auch dieser Leidensweg von Jesus, die Passion Christi, Passion, diese Leidenschaft von Jesus, sichtlich auf dem Weg, wo er zum Kreuz gegangen ist. Das ultimative Beispiel, was er auf sich genommen hat, aus Leidenschaft für uns Menschen, als Liebe, dass er auf das Kreuz gegangen ist, dort für uns gestorben, am dritten Tag auferstanden, dass jeder, der was an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Amen. Okay, wir haben jetzt einige Bibelstellen, weil ich muss den jetzt ein bisschen mitnehmen. Ich habe mich jetzt viel mit diesem Thema beschäftigt und wir gehen jetzt ein paar Bibelstellen durch und es gibt viele, viele, aber für mich am treffendsten und ich möchte anfangen in Römer 8, 14. Römer 8 ist ein ganz ein bekanntes Kapitel, für mich ein ganz ein zentrales und da steht ganz an prominenter Stelle etwas mit Leiden, was wir leider so oft überlesen. Okay, ich werde langsam lesen, ich werde im Kontext lesen, das heißt, ich werde die Bibelstellen davor und danach lesen, damit ihr wirklich mitkommt. Ja, genau, super. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das sind ganz, ganz zentrale Bibelstellen, Da heißt es, dass wir nun, die was durch den Geist geleitet sind, wir sind Kinder Gottes durch das innere Zeugnis des Heiligen Geistes und dass wir nicht wieder einen Geist empfangen haben, der Furcht, der Angst, sondern der Sohnschaft, dass wir nun Kinder Gottes sind, indem wir das intimste Wort verwenden dürfen, was man für einen Mann sagen kann. Aber, Papa. Und meine Frau kann es heute bestätigen, ich war halt bei Predigt vorbereiten und jedes Mal, die Eva war vorne und hat immer ba, 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 ba gesagt und ich habe es nicht ausgehalten, ich habe immer wieder alles liegen lassen, bin wieder rausgegangen, habe sie kurz genommen und bin wieder in die Kammer gegangen. Ich habe es einfach nicht ausgehalten, sitzen zu bleiben, wenn jemand zu mir Papa sagt. Und auch in dem gleichen Kontext ist auch so, wenn du Gott Papa nennst, es ist die intimste Art und Weise, wie du ihn nennen kannst. Weil es einfach so eine tiefe Art von Beziehung ausdrückt. Und auch die lieben Damen sind in diese Sohnschaft mit eingeschlossen. Weil auch ihr habt diese Stellung von diesem erstgeborenen Sohn, weil wenn er geschrieben hätte, Töchter, dann wäre es nicht so kraftvoll, weil zu der damaligen Zeit nur die Söhne diese besondere Stellung gehabt haben. Danke, das hat sich, Gott sei Dank, hat sich da vieles verändert. Aber ihr dürft auch Söhne Gottes sein, wie ich auch die Braut Christi sein darf. Amen. Okay, und da bleibt man dann stehen. Aber jetzt müsst ihr aufpassen. Vers 17. Yes. Aber Vater, und jetzt geht's weiter. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Wow, 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 das ist jetzt ein bisschen schnell gegangen. Es war alles nur davor so, aber Vater, wir sind Kinder, wir sind Erben. Was, mitleiden? Mitleiden? Das ist aber jetzt, habe ich jetzt nicht erwartet. Und oft gehen wir so schnell drüber. Ja, ja, okay, schnell drüber. Haben wir nicht gelesen. Aber wir müssen verstehen und wir werden es erkennen, das Leiden, es ist ein ganz ein zentrales Thema im Neuen Testament. Und wenn wir dieses Thema ignorieren, werden wir auch die Frucht, was aus diesen Leiden entstehen, nicht erleben. Und da sehen wir schon den ersten Hinweis, denn da steht, denn ich halte dafür, dass das Leiden der Jetztzeit, also die jetzigen Leiden, nichts wert sind, verglichen werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Okay, ich behalte jetzt diesen Hinterkopf, wir gehen weiter. 1. Petrus 4,13. Ich werde eben nur nicht alles dazu sagen, weil ich möchte, dass ihr das selber herauslest aus diesen ganzen Bibelstellen. 1. Petrus 4,13, jetzt ein Petrus. Davor haben wir Paulus gehabt, Petrus. Da heißt es, sondern freut euch, insoweit ihr den Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Wow. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Amen. Wir werden da mit einer komplett anderen Sicht konfrontiert über das Thema Leiden. Für uns ist es so fremd, Freude und Leiden miteinander zu verbinden. Aber dieses Wort Gottes, das muss tief in uns hineingehen, dass wie eine Veränderung unserer Gedanken passiert und dass wir eine neue Sicht auf das bekommen, was Leiden bedeutet, um Christi willen. Weil wir so eine Scheu haben vor diesem Thema, dass wir verabsäumen, was darin drinsteckt, welche eine Freude und welche eine Herrlichkeit. Und da steht, dass freut euch, insoweit ihr den Leiden des Christus teilhaftig seid, und dann auch, dass er in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Gut, wir bleiben dabei. Philipper 1,29. Ich weiß, ihr könntet zu jedem einzelnen Vers noch viel, viel mehr sagen, aber ich habe noch viel mehr Bibelstellen. Ich möchte, dass das auf euch wirkt und dass das Gottes Wort zu uns spricht. Philipper 1,29. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Denn euch ist es in Bezug auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Es ist ein Geschenk, wird da geschrieben, nicht nur an Gott zu glauben. Und wir wissen, dass der Glaube an Jesus ein Geschenk ist. Aber da geht es sogar so weit, dass da ein Geschenk darin verpackt ist, für Jesus zu leiden. Und jetzt die letzte Bibelstelle, Hebräer 2,10. Hebräer 2,10. Denn es geziemte, ja, es freute Gott, denn es geziemte ihm, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit brachte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Da heißt es, dass Gottes geziemte, es freute ihn, er, der was durch dem alle Dinge sind, der was alles erschaffen hat, dass er die Söhne Gottes zur Vollkommenheit bringt durch Leiden. Okay, jetzt mal eine letzte Bibelstelle mal. Wie geht's dir jetzt? Was macht es mit deinem Inneren? Was macht es mit deinem Herzen? Mir zeigt es, und was ich mir gefragt habe, warum hat mir das nicht viel früher jemand gesagt? Warum bin ich nicht informiert, was das Wort Gottes sagt? Warum ist es für mich so fremd, was für das Wort Gottes so normal ist? Und wir sehen, dass wir mit Information bekommen haben, dass wir unter Einfluss stehen, das was ganz konträr ist, was das Wort Gottes sagt. Und wie oft hören wir von dem Wunsch, Gottes Herrlichkeit zu erleben, um mehr von ihm zu erleben und Gottes Wunder zu erleben. Aber laut all diesen Bibelstellen ist der Weg zur Herrlichkeit das Leiden. Ich sage es nochmal. Laut all diesen Bibelstellen ist der Weg zur Herrlichkeit, Gottes reale, manifeste Gegenwart, das Leiden. Und wie oft habe ich mich wie ein unseriöser Verkäufer, und das, jetzt im Nachhinein, es beschämt mich, wie oft auch, wenn man in diesem Wunsch, Menschen für Jesus zu gewinnen, wir verhalten uns, oder ich habe mich so oft verhalten, wie so ein unseriöser Verkäufer. Wo du nach vorne hin sagst, ah, alles super, all die Vorzüge, ah, das ist so ein super Angebot. Aber dann dahinter all das Kleingedruckte. Und wie oft ist auch, dass wir Jesus so anbringen, mein Jesus, der ist so super, der macht dein Leben, wird alles super, du hast keine Probleme mehr, der wird absolut, das ist das Beste, was dir passieren kann. Ja, stimmt, teilweise. Aber es ist auch mit sehr hohen Kosten verbunden. Und dann haben wir Bekehrte gewonnen, die was nicht bereit sind, für Jesus zu leiden. Und wenn dann die ersten Widerstände kommen, das erste zu ertragen, dann sage ich, Entschuldigung, das habe ich aber nicht gehört, wo ich mich mit Jesus eingelassen habe. Wo aber das Wort Gottes klar uns informiert, was unser Lebensweg ist. Und wir müssen verstehen, wir haben nicht einen Geist der Angst bekommen, wir haben nicht etwas empfangen, was uns niedermacht, was wir Angst haben, sondern es ist ein Weg der Kraft, ein Weg der Herrlichkeit, dass durch die Leiden Gottes Herrlichkeit sichtbar wird. Denn bei all diesen Bibelstellen ist nie das Leiden im Mittelpunkt, sondern immer die kommende Herrlichkeit. In jedem Leiden wird Herrlichkeit sichtbar. Und die Schönheit und die Kraft des Evangeliums ist ja viel mehr, dass Jesus so einen überragenden Wert hat, dass er König der Könige, Herr der Herrscher, dass er es wert ist, alles niederzulegen, egal was es kostet, nur um ihn zu haben. Wir schmälern eigentlich den Wert von Jesus, denn an der Bereitschaft, an Leid, was du für etwas aufnimmst, kannst du den Wert ablesen. Und wir haben oft Jesus so billig verkauft. Nimm ihn einfach an. Es ist einfach so und ich weiß, und es ist auch in meinem Herzen, die Hemmschwelle so niedrig wie möglich zu machen. Aber wenn du diese Schönheit und der Wert von Jesus übersteigt alles im ganzen Universum, und wer ihn hat, hat das Leben. Und wer ihn hat, hat das Brot des Lebens und wird nie wieder hungern. Und wer ihn hat, das Wasser des Lebens und wird nie wieder dürsten. Und er ist es wert, alles hinzulegen, egal was es kostet. Als ich an diesem Punkt war und Jesus angenommen habe, habe ich nicht verhandelt und gesagt, mal Jesus, ich weiß nicht, ob ich auf das einlasse, das ist schon ganz kostspielig, sondern ich habe gesagt, Jesus, kannst du mit meinen Scherbenhaufen, genannt Leben, noch was machen, dann nimm es. Und wir haben in dieser Lebensübergabe all unsere Rechte ihm gegeben, haben uns freiwillig seiner Herrschaft untergestellt, nicht wie Adam und Eva. Wir haben es freiwillig gemacht, ihm als Herrn erklärt, ihm untergeordnet, haben gesagt, du bist es wert, du bist König, du bist Herr. Nicht mehr lebe ich, sondern du lebst jetzt. Habe all meine Selbstbestimmung aufgegeben, um gottbestimmt zu leben. Und nun kommen wir in Konflikt mit unserer alten Natur, weil wir oft das Kleingedruckte nicht gelesen haben. Und um diesen Wert nochmal zu verdeutlichen, möchte ich in Philipper 3 lesen, Philipper 3, 7. Für mich einfach die schönste Beschreibung. Philipper 3, 7. Vielleicht müssen wir. Aber was irgend mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Wow. Vers 8. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, auf das ich Christus gewinne. Das ist in den Kontext geschrieben, wo Paulus davor alles aufzählt, was er in seinem Leben geleistet hat, was er alles für Gott geleistet hat. Er war Pharisäer der Pharisäer und war von Kind auf, hat er die Tora und das Gesetz und so weiter studiert, um seine eigene Gerechtigkeit aufzubauen. Und er hat gesagt, er hält es alles, was er in seinem Leben bisher gemacht hat, für Dreck. Es war nichts wert gegenüber dieser herrlichen Vortrefflichkeit, was Jesus Christus bedeutet, ihn zu erkennen, ihn kennenzulernen. Es macht uns glücklich, seinen Willen zu tun und unter seiner Herrschaft zu leben. Und ich möchte jetzt ein bisschen konkreter werden. Und ich weiß, das Thema ist ein riesiges, großes, aber ich möchte nur zwei Bereiche anpicken, die was der Heilige Geist in meinem Leben mir aufgezeigt hat. Und weil es ist bei weitem nicht, dass diese Leidensbereitschaft in mir schon voll entwickelt ist, aber ich möchte mich auf diesen Weg machen. Ich möchte heute, wenn ich nach Hause fahre, in mir drin eine Entscheidung treffen. Sage, ja, ich bin bereit, Jesus. Es soll mich nicht überraschen, für dich etwas zu ertragen. Es soll mich nicht überraschen, sondern ich möchte die vor mir liegende Herrlichkeit ergreifen. Und die zwei Bereiche, was ich ansprechen möchte, ist der erste Bereich Bequemlichkeit. Und das damit inbegriffene Leiden, seine Bequemlichkeit zu überwinden. Und die Frage, was der Herr mir gestellt hat, war, wer hat gesagt, dass der bequemste Weg immer der beste ist? Weil wir leben in einer Zeit, wo einfach, es wird Tag ein, Tag aus, wir hören es und wir erleben es auch in dir selber, der bequemste Weg ist immer der Weg, der was am besten scheint. Und es hat sich in uns irgendwie eingetrichtert, dass bequem heißt automatisch ist immer das Beste. Und nur nicht zu viel und nur kein Aufwand und nur kein sich überanstrengen. Und diese Bequemlichkeit ist wie so ein oberstes Ziel geworden. Man sagt ja auch, ist auch ein bisschen in diesem Hedonismus drin verborgen, so dieses oberste Bestreben nach Lust und nach Freude und nach. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus all das in uns sättigt. Aber der Weg mit Jesus ist nicht immer der Weg mit dem geringsten Widerstand. Und es heißt, dass wir dieses Leiden aufnehmen über unsere Bequemlichkeit. Und ganz konkret bedeutet es, zu leiden bedeutet, ein kurzfristiges Opfer zu bringen für eine langfristige Freude. Und das lesen wir in Hebräer 12, 2. Hebräer 12, 2. Lesen wir wieder gemeinsam. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher der Schande nicht achtende, für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Da heißt es, dass Jesus die Schande, was ihm erwartet hat am Kreuz, hat sie nicht geachtet, wegen der vor ihm liegenden Freude und sich nun gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Da ist auch dieses Schlüsselwort für Erdulden drinnen, auch sein Hinweis für dieses Leiden, er hat es erduldet. Und es heißt, dass man bereit ist, kurzfristig zu leiden, um eine langfristige Freude zu haben. Und es ist so komplett gegengesetzt von dem, was du normal in der Welt oder sonst, da heißt es eigentlich kurzfristig Freude und langfristig Leiden, okay? Nochmal, da heißt es kurzfristig Freude und dann lang leiden, wirklich lang leiden. Und das kannst du auf jede Art und Weise von ungesundem Gebrauch, von Alkohol, Drogen, Sexualität, nenn es, was dir einfällt. Es ist alles gekoppelt mit kurzfristiger Freude und langen, langen Leid. Eine kurzfristige Freude, vielleicht mit der Person Sex zu haben, aber ein lange, lange Leiden, all das aufzuarbeiten, was da passiert ist oder wo Familien daran zerbrechen. Es ist eine kurzfristige Freude mit Alkohol und Drogen und alles, was es gibt. Aber wenn du die Leute hörst, die was nicht mehr loskommen und welchen Leidensweg sie gehen, und wir müssen unsere Gedanken erneuern, dass die Art und Weise im Reich Gottes ist komplett entgegengesetzt. Jesus hat die kurze Zeit des Leidens am Kreuz erduldet, verglichen seine ewige Freude. Was sind in dieser ewigen Freude, diese kurze Zeit? Was ist ein kurzfristiges Opfer, wenn du dich aufmachst, in den Gottesdienst zu gehen, deine Bequemlichkeit zu überwinden, für die langfristige Freude, was du erlebst in deinem Alltag, wie Gott ganz ohne dass du es bemerkst, wirkt und dir Gutes widerfährt? Was ist das kurzfristige Opfer, die Bequemlichkeit im Dienst, in deinem Hauskreis, egal was dir jetzt einfällt, dich zu überwinden, es zu erdulden, durchzugehen wegen der vor dir liegenden Freude? Und ich könnte dir so viele Freuden aufzählen. Du gibst die Freude des Lohnes, es gibt die Freude der Schätze des Himmels, aber ich glaube, ich bin davon überzeugt, es gibt auch hier und jetzt eine Freude, wenn wir den Willen Gottes tun. Und es muss so, ich wünsche mir das für mich so sehr, eine neue Denkweise. Und für mich, wo ich den Herrn gefragt habe und mit ihm für dieses Thema Bequemlichkeit, Weil Bequemlichkeit ist der Räuber deiner Bestimmung. Weil Gott hat eine Bestimmung mit deinem Leben. Aber das Thema ist, du hast nur eine begrenzte Zeit. Und ich weiß, ich bin jetzt nicht in der Position, dass ich sagen kann, ich bin jetzt alt und ich habe das alles erlebt, aber ich bin trotzdem jetzt seit vor ein paar Wochen 30 geworden. Und genau. Mal besser wie nichts, aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Danke, Jesus. Und was übrig bleibt, sind wirklich all diese Leiden sind für mich, dass sie mir gar nicht mehr bewusst in Erinnerung bleiben, sondern was Erinnerung bleibt, sind all diese tollen, tollen Erlebnisse, wo ich meine Bequemlichkeit überwunden habe und wo ich meine Zeit nicht versitzt habe und verschlafen und getrödelt. Ja, genau. Und jetzt kommen wir zu der Bibelstelle. Oh, das ist so ein Morgenhieb, aber nein, wir müssen, ja, ich lese jetzt vor. Genau, wie heißt sie? Lukas 17, 7. Lukas 17, 7. Okay, ihr seid dabei. Aber es ist nur ein Morgenhieb, weil wir es gewohnt sind, im Fleisch zu leben, weil wir trainiert sind, nur auf Bequemlichkeit hin. Und nur eine Randnotiz. Ich habe mal gehört, dass das Interessante ist, man müsste sich mal vorstellen, ihr müsst euch mal ein Haus vorstellen, eine Wohnung. Und jetzt stellt ihr den Platz vor, wo es am bequemsten ist. Und unsere Häuser und unsere Wohnungen sind zu 99% so designt, dass der bequemste Platz vorm Fernseher ist. Und dann wundern wir uns, warum wir, oder nicht wir, oder manche Leute, so viel vom Fernseher schauen. Und ich habe einen Artikel gelesen, dass das in den 50er Jahren haben das so eine Art, die Leute haben das sich bewusst ausgedacht. Das ist nicht so einfach geworden, sondern man hat sich bewusst überlegt, wie Räume ausschauen, wie Wohnzimmer sind. Und wir haben jetzt die Frucht davon, wenn du ein Standardhaus baust, wirst du standardmäßig eine Couch finden, super bequem und einen besten Abstand, bestes Licht für deinen Fernseher. Und dann wundern wir uns, warum der Fernseher so eine zentrale Rolle in vielen Familien spielt. Aber das haben sich Leute bewusst ausgedacht. Und so ist es für mich interessant, dass wir auch die Rahmenbedingungen in unserem Leben schaffen, was es uns leicht fallen, Gottes Willen zu tun. Schaff dir einen Platz, wo es dir leicht fällt, Bibel zu lesen. Schaff dir einen Platz, wo es dir leicht fällt, den Willen Gottes zu tun. Aber das ist nur eine Randnotiz. Aber jetzt kommen wir zum Lukas 17. Yes. Wer aber von euch einen Knecht hat, welcher pflügt oder weidet, wird zu ihm, wenn er vom Felde hereinkommt, sagen, komm und lege dich alsbald zu Tische. Nächster Vers. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, richte zu, was ich zu Abend essen soll, und gürte dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken. Dankt er etwa dem Knechte, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. Jetzt der letzte Vers. Also auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprechet, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Jesus erzählt dieses Gleichnis, was zu der damaligen Zeit ganz üblich war, dieses Verhältnis zwischen einem Sklaven und einem Herrn. Und es ist das Beispiel, dass der Sklave den ganzen Tag draußen arbeitet und er kommt dann nach Hause. Und dann fragt Jesus eigentlich diese rhetorische Frage, denkt ihr, wenn er am Abend dann nach Hause kommt, dass dann der Herr sagt, Ma, was möchtest du essen? Leg dich hin, machst du bequem? Sicher nicht. Er wird sagen, bitte mach mir das Essen. Und wenn er alles für den Herrn erledigt hat, dann kann er essen und trinken. Und dann gibt es eigentlich diesen treffenden Abstand, Also auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprechet, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Was macht dieses Wort mit uns? Es schaffiert es uns. Ich habe im Auto nur geredet, versteht man das Wort? Erhitzt es mich, erregt es mich an. Nennt mir jetzt der Jesus unnützer Knecht. Jetzt habe ich da vorne mit Abba Vater und so geredet und jetzt auf einmal unnützer Knecht. Es gibt in diesem Gleichnis ist ganz vieles verpackt. Eines ist verpackt, dass Jesus genau dieser Herr war, der was den Sklaven dient. Jesus macht eigentlich das Beispiel, dass er gesagt hat, es ist eigentlich total untypisch, dass wenn ein Sklave kommt, dass ihm gedient wird. Aber genau uns ist das passiert. Wir waren Sklaven der Sünde, haben uns abgerackert, am Felde, auf unterschiedliche Art und Weise, religiösen Wege, wir sind nach Hause gekommen und der Herr kommt und dient uns und wäscht uns unsere Füße. Und es zeigt, wie extrem anders der Jesus ist. Aber gleichzeitig steckt in diesem Gleichnis auch eine Botschaft an unsere Bequemlichkeit. Weil wir oft meinen, wenn wir etwas machen, dann geht es automatisch mit Verdienst einher. Das habe ich mir verdient. Und wir leben in einer Welt, die uns ständig bombardiert mit: Nimm dir, was dir zusteht. Jetzt habe ich mir das verdient. Ja, gönn dir. Jetzt, das verdiene ich mir. Aber das habe ich mir jetzt schon verdient. Und es ist schon fast für mich immer dieses krankhafte Nachdenken, was man sich anscheinend verdient hat. Weil die Welt will immer, dass wir hoch über uns denken. Na, das steht mir jetzt aber schon zu. Mal schau, der hat mich übersehen. Aber das Wort Gottes sagt, wir sollen niedrig über uns denken. Und wenn wir das erfüllt haben, was er uns befohlen hat, dann sollte es unsere Freude sein, weil wir den Willen des Vaters gemacht haben. Dieser Bibelvers setzt nicht alle anderen Verse, dass wir Kinder Gottes sind, außer Kraft. Vielmehr gibt er eine ganz neue Facette hinein, dass alles rein ein Geschenk ist und dass wir uns bei Gott nichts verdienen können, dass uns nichts zusteht, dass er so, super. Und ich weiß, er sagt zum Ende des Tages zu uns, gut gemacht, mein treuer Knecht. Und es sollte unser Ziel sein, dass Jesus, dass wir seine Stimme hören, dass er uns zu uns das sagt. Aber wie gesagt, mein Wert ist nicht in dem, was ich tue, sondern allein in der Beziehung, was ich zu Gott habe. Und so ist dieser Vers wirklich ein Magenhieb für meine Bequemlichkeit, weil wir meinen, nach getaner Arbeit, jetzt kann ich heimkommen, jetzt mache ich es mir gemütlich, was ja auch all seine Berechtigung hat. Aber wann damit einhergeht, ein Lebensstil des Stolzes und des Verdienens und dann aber auch des Missgunst und Anklage gegenüber Gott, dann haben wir es nicht verstanden. Es ist ein Vorrecht, Jesus nachzufolgen. Es ist uns geschenkt, an ihn zu glauben und es ist uns geschenkt, mit ihm zu leiden. Und das größte Thema, was eigentlich den Großteil, 80% von allen Leiden abdeckt, das Bequemlichkeit war jetzt nur ein kleiner Teil, ist das Ansehen von Menschen. Und in dem Kontext, wo wir gelesen haben von Leiden, ist in den allermeisten Fällen darum gegangen, dass wir im Hinblick auf dessen Leiden werden, was Menschen über uns denken und reden. Und ich habe es davor schon kurz dass wir um Christi Willen geschmäht werden. Und es hindert uns und es blockiert uns so sehr in unserer Evangelisation, wollen wir nicht diesen Weg des kurzfristigen Opfers gehen für eine langfristige Freude. Und ich weiß es selber, ich bin dieser Konfrontation und diesen Leiden, dass Menschen mich ablehnen, so lange in meinem Leben ausgewichen, habe aber dadurch viele, viele andere Leiden erlebt. Und es ist für mich die treffendste Bibelstelle, für das ist Johannes 15, 18. Das muss man auch wieder aufnehmen und verdauen. Johannes 15, 18. Wenn die Welt euch hasst, so wisset, dass sie mich vor euch gehasst hat. Weiter. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihrige lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt auserwählt habe, darum hasst euch die Welt. Weiter. Genau. Gedenke des Wortes, das ich euch gesagt habe, ein Knecht, jetzt haben wir wieder den Bezug, ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Und noch zum Schluss, genau. Aber dies alles werden sie euch tun um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Wow. Auch da ist es wieder und ich könnte mich wiederholen. Wer hat gesagt, dass das Ansehen vor Menschen so wichtig ist? Wer hat uns diese Info gegeben, dass wenn du gut vor Leute dastehst, dass es dir dann besser geht? Ist dir schon mal passiert, weil du gut vor Leute dastehst, dass dir dann was Besseres passiert ist? Kurzfristig, genau. Auf langen Weg bleibt davon nichts übrig. Ist ein kurzfristiges Besser-Dastehen. Ein kurzfristiger, kurze Lüge, um sich einfach besser darzustellen. Aber das langfristige Leiden von einem unauthentischen Lebensstil. Das langfristige Leiden, unaktiv zu sein, um Menschen nicht für Jesus zu gewinnen. Das langfristige Leiden in aller Ewigkeit, mit dem konfrontiert zu sein, wie mein Leben gelebt habe, nur um diesen Leid aus dem Weg zu gehen. Und es gibt zwei Ereignisse, die was sich bei jeder Evangelisation wiederholen. Wir haben jeden Samstag, genau gesagt jeden zweiten Samstag, einen Evangelisationseinsatz in unserer Stadt, wo wir hinausgehen, mit Leuten ins Gespräch kommen. Das ist wirklich ein ganz toller Dienst. Wir haben viele, viele tolle Begegnungen. Und es gibt so zwei Sachen, was sich immer wiederholen. Eigentlich bei jeder Evangelisation, wo wir mit Leuten ins Gespräch kommen. Die eine Sache ist, dass du enttäuschte Katholiken triffst, unzählige, jetzt schon mittlerweile. Und das zweite ist, dass die Leute dich verwechseln mit den Zeugen Jehovas. Und vor allem diese Verwechslung mit den Zeugen Jehovas war für mich am Anfang immer so unangenehm. Mir war es am Anfang schon unangenehm, öfter mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, aber danke Jesus, da hat sich viel getan. Aber immer diese Verwechslung, ah, seid ihr von den Zeugen Jehovas? Oder nein, wir sind nicht von den Zeugen Jehovas, wir sind von der Freikirche da in Kufstein und so weiter und so fort. Und auch da habe ich jetzt so erkannt, dass, warum hat es mich so gestört, mit diesen Zeugen Jehovas so verglichen worden zu sein? Und ich möchte jetzt gar nicht eine theologische Diskussion losbrechen über die Sekte und was sie alles. Mir möchte es nur um das Thema gehen von dieser Ablehnung. Weil es uns so, oder mir so, denen so, wow, wie können sie mit dem umgehen, weil sie so abgelehnt werden. Und immer mit diesem Satz verbogen, ich bin nicht wie die Zeugen Jehovas, möchte mir immer so ein bisschen besser darstellen. Nein, nein, wir sind doch nur von den Besseren. Und ich habe ein Erlebnis gehabt mit den Zeugen Jehovas, wo ich ein Gespräch gehabt habe. Und es war voll interessant. Und ich habe mit ihm geredet und unter anderem habe ich ihm diese Frage gestellt, was mich da beschäftigt hat. Wie geht es dir, mit dieser Ablehnung umzugehen? Gell? Und dieser Mann hat mir diesen Bibelvers zitiert, was ich euch gerade gelesen habe. Wenn die Menschen mich hassen, dann trifft mich nicht was Unerwartetes, sondern eigentlich was Erwartbares, was das Wort Gottes sagt. Und ich möchte jetzt in keiner theologischen Diskussion reden, aber mir in dem Zeitpunkt und in seinen Augen, was da gestrahlt hat, hat gesagt, der hat etwas verstanden, was ich noch nicht habe. Weil er hat es verstanden, was es bedeutet, dass egal welche Ablehnung das da ist, egal welcher Hass die Menschen ihm entgegenschleudern, es keine Bedeutung hat für den ewigen Lohn und was Gott seine Herrlichkeit zeigen wird. Und ich möchte uns, und jetzt zum Abschluss, ich möchte dir das mitgeben und ich möchte, dass dieses Wort in uns arbeitet und dass wir erkennen, dass Jesus es wert ist, ein kurzfristiges Opfer zu bringen, kurzfristig zu seinem Namen zu stehen, auch wenn Menschen uns ablehnen, auch wenn Menschen uns hassen. Und ich muss mich selber reflektieren, wie viele Menschen hassen mich eigentlich? Eigentlich ganz schön wenig. Und ich muss mich selber fragen, warum ist es so? Weil eigentlich nicht das Normale ist, was eigentlich das Wort Gottes sagt. Und ich glaube, dass es auch der Weg ist, wo wir die Herrlichkeit Gottes erleben. Die Herrlichkeit Gottes wird nicht auf dem Wort und Weise sein, dass wir nur glatt und alle mögen uns und wir sind alle Leute beliebt. Nein, nein. Und so die Gemeinden und die Leute, die was wirklich gehen in der Kraft Gottes, die haben die meisten Feinde. Was denen alles hintersagt werden, was sie falsch machen und so weiter. Aber Gott wird sich mit so einem lauwarmen Weg so vor allen Leuten beliebt sein, aber dann trotzdem alles zu empfangen. Weil der Weg der Herrlichkeit wird durch diese Leidenschaft sein. Und auch da, dieses Leben ist zu kurz, um ein oberflächliches Leben zu leben. Und ich möchte uns und in der Kraft des Heiligen Geistes, und ich möchte jetzt beten, dass wirklich was passiert in unseren Herzen. Dass es nicht nur eine Kopfänderung ist, sondern ein Werk des Heiligen Geistes in unserem Inneren. Dass er uns überführt, dass er uns diese Kraft gibt, dass er uns diese Überwindung gibt. Und dass er uns befreit von dem Joch, vor allen Leuten beliebt zu sein. Dass er uns befreit von dem, vor allen Leuten unbedingt gut dazustehen. Dass er uns befreit, dass wir immer nur den bequemsten Weg gehen, sondern dass wir immer den richtigen Weg gehen. Den Weg, der was Jesus heißt. Egal welcher Widerstand, egal was es kostet. Ich danke dir jetzt, Heiliger Geist, dass du hier bist und ich ehre dich und ich preise dich für dein Wort, was du uns ja gegeben hast. Es ist von dir eingehaucht, Heiliger Geist. Und ich danke dir so, dass dein Wort vollbringt, wozu du es gesandt hast. Ich danke dir so, dass dein Wort unsere Herzen verändert, dass du unsere Herzen weich machst, dass dein Wort wirklich schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert und trennt Seele und Geist. Dass wir Abstand nehmen von diesem Leben, nur geleitet von Gefühlen. Und dass wir ein Leben im Geist beginnen. Bereit sind, für dich einzustehen, für dich passiv zu sein, für dich zu erdulden und auch darin deine Herrlichkeit erleben. Ich danke dir, Heiliger Geist, für dein übernatürliches Werk in uns. Herr, ich danke dir, dass du es beginnst und auch vollendest. Herr, dass es nicht aus unserer eigenen Kraft passiert, dass wir nicht sagen können, ich habe es jetzt gerafft, sondern dass wir nur dankbar sagen können, du hast es gemacht in mir. Gott war treu. Der Vater hat mir das geschenkt. Nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch mit ihm zu leiden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.